NDR Info. Echo des Tages.
An diesem Donnerstag mit Michael Lerz. Schönen guten Abend. Die Lage ist ernst, aber sie ist beherrschbar. Das sagt das Robert-Koch-Institut, nachdem die Zahl der Neuinfektionen zum ersten Mal fünfstellig ausgefallen ist. Mehr als 11.000 neue Corona-Fälle hat das RKI registriert. Außerdem schauen wir auf eine Studie, die ein Bild davon vermittelt, wie es Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Corona-Krise geht und wie sie damit umgehen. Dazu auch der Kommentar hier im Echo des Tages. Die weiteren Themen: Der Ethikrat hat über das Recht auf Selbsttötung diskutiert. Die Opposition in Belarus bekommt den Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte. Und wir schauen in die USA, wo Präsident Trump und Herausforderer Biden heute Nacht beim zweiten TV-Duell aufeinandertreffen werden. Geschlossene Geschäfte und Ausgangssperren. Damit müssen die Menschen in Tschechien ab heute vorerst leben. Das Land reagiert hart auf die wachsende Zahl von Corona-Erkrankungen. Auch Spanien bereitet neue Einschnitte vor. Die Lage sei außer Kontrolle, heißt es da vom Gesundheitsminister. Nur zwei von vielen alarmierenden Corona-Meldungen heute. Eine weitere kam schon am Morgen vom Robert-Koch-Institut hier bei uns. 11.287 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden hat das RKI registriert. Das ist weit mehr als der bisherige Rekordwert, der erst am vergangenen Sonnabend erreicht wurde. Nicht zum ersten Mal sprach RKI-Chef Wieler deshalb von einer ernsten Lage.
Das Infektionsgeschehen nimmt vielerorts rasant zu. Wir wissen nicht, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt. Aber derzeit haben wir noch die Chance, die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Alle müssten daher die Regeln beachten, so Wielers Appell. Ein Problem: einige Gesundheitsämter schaffen es kaum noch, die Kontaktpersonen von Infizierten zurückzuverfolgen und zu informieren. Zuletzt galt das für 13 Ämter. Wir brauchen mehr Unterstützung dafür, sagt Helmut Dedi, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags.
Wir sind am Limit und in einigen Städten sind wir auch schon über das Limit hinaus, denke ich. Wir brauchen mehr Personal. Bundeswehr hilft, das ist gut, gerne mehr davon. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir mit Studentinnen oder Studenten da weiterarbeiten können. Also mehr Personal in dem Bereich.
Auch im Umfeld des Bundesgesundheitsministers laufen nun die Nachverfolgungsbemühungen. Nach Angaben des Ministeriums wurden alle engen Mitarbeiter von Jens Spahn getestet, allesamt negativ. Spahn selbst ist in häuslicher Isolation. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Kein Fieber, aber Erkältungssymptome, und Spahn sei arbeitsfähig. Auch weitere Kabinettsmitglieder wurden auf Corona getestet. So waren Familienministerin Giffey und Innenminister Seehofer dem Vernehmen nach negativ. Wirtschaftsminister Altmaier äußerte sich heute zu den steigenden Infektionszahlen. Die müssten wieder auf ein erträgliches Maß zurückgeführt werden. Dafür brauche es ein einheitliches Vorgehen von Bund, Ländern und Kommunen.
Wir können uns in dieser angespannten, ja teilweise dramatischen Situation einen Flickenteppich unterschiedlicher und widersprüchlicher Regelungen nicht leisten.
Bisher hatten die Kanzlerin und die Landesregierungen versucht, einheitliche Corona-Maßnahmen zu verabreden. Die sogenannte Stunde der Exekutive wurde zu Monaten der Exekutive, in denen der Gesetzgeber, also Bundestag und Bundesrat, kaum etwas zu melden hatten. Das müsse sich ändern, fordert jetzt auch Helmut Dedi vom Deutschen Städtetag.
Was mir völlig fehlt, ist so der Gedanke einer Generaldebatte im Bundestag. Also wir haben eine Ausnahmesituation und das Parlament, das schweigt mir einfach zu laut.
Dedi ist besorgt, dass in der Ausnahmesituation die Akzeptanz für die Corona-Politik langsam schwinde. Ein vielschichtiger Corona-Tag also. Steigende Infektionszahlen, viele Appelle und ein erkrankter Gesundheitsminister. Wer all dem entfliehen will, für den wird es auch komplizierter. Ab Samstag gelten die Schweiz, Polen und weite Teile Italiens ebenfalls als Risikogebiete, wie die meisten Regionen Europas. Immerhin, die Kanarischen Inseln wurden jetzt von der Liste gestrichen. Aber das kann sich schnell wieder ändern.
Der Überblick von Martin Polanski aus Berlin. Nicht nur Deutschland beobachtet die Corona-Lage in den Nachbarländern gerade sehr aufmerksam, wie gerade gehört, sondern auch unsere Nachbarn schauen aufmerksam zu uns, so wie Dänemark. Die Regierung in Kopenhagen hat Deutschland wegen der steigenden Corona-Infektionen nun zum Risikoland erklärt. Was das bedeutet, erklärt Per-Axel Kröske.
Der Sommer der geöffneten Grenzen nach Dänemark ist vorbei. Deutsche Urlauber können nach den ersten Informationen fortan nicht mehr nach Dänemark einreisen. Ebenso müssen denen, die jetzt eine Reise nach Deutschland antreten, bei ihrer Rückkehr 14 Tage in Quarantäne. Das gilt allerdings nicht für all diejenigen Dänen, die schon bei uns im Land sind. Sie können ihren gebuchten Urlaub noch zu Ende führen, müssen sich aber in jedem Falle danach testen lassen. Ausgenommen von diesen Regelungen ist Schleswig-Holstein. Hier liegt die Inzidenz unter der Warnschwelle, die in Dänemark bei nur 30 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern liegt. Im Gespräch ist, dass Dänemark auch Ausnahmen für andere Bundesländer mit geringen Infektionszahlen macht. Das Nachbarland Schweden wurde von Anfang an regionsweise betrachtet, Deutschland jedoch nicht. Offen ist auch die Frage, ob nun die Grenzkontrollen wieder verschärft werden.
Kommen wir noch einmal zurück zu den Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind vor allem jüngere Leute betroffen. In den vergangenen Wochen haben wir deshalb immer wieder Kritik gehört, die Jugendliche und junge Erwachsene als feierwütige Partygeneration abstempelt, die sich um Corona und die Folgen nicht wirklich schert. Vor diesem Hintergrund hat die TUI-Stiftung mit dem Wissenschaftszentrum Berlin und dem Meinungsforschungsinstitut YouGov genauer nachgefragt, wie Jugendliche und junge Erwachsene über die Corona-Einschränkungen denken und wie sie damit zurechtkommen. Franka Welz aus dem Hauptstadtstudio hat sich die Studie angeschaut und ich habe sie gefragt, ob dieses Bild denn stimmt. Denken junge Leute mitten in der Krise nur ans Feiern und ist ihnen die Pandemie völlig egal?
Nein, also das stimmt wirklich gar nicht. Diese Studie zeigt wirklich, dass alle, die in Politik, Medien oder auch im privaten Umfeld so gerne über die egoistische Jugend schimpfen, den jungen Leuten wirklich Unrecht tun. Also wenn wir einfach mal in die Zahlen reingucken, mehr als die Hälfte der jungen Deutschen sagt nämlich, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind wichtig und angemessen. Einigen gehen sie sogar nicht weit genug. Interessanterweise sehen das besonders viele junge Frauen so. Und mehr als 80% sagen sogar auch, hier, wir halten uns auch an die Regeln. Und zwar nicht, weil wir Strafen fürchten, sondern weil sie vor allem die Gesundheit anderer schützen wollen. Dann die eigene Gesundheit natürlich auch. Also da ist ein Bewusstsein da. Und dann gibt es eben noch einen kleinen Teil, der tatsächlich keinen Ärger bekommen will. Aber ein Bewusstsein dafür, dass das echt und ernst ist, das ist auch bei der jungen Generation vorhanden, auch wenn die Älteren das gerne nicht hören wollen.
Nun müssen aber Jugendliche und junge Erwachsene ja doch auf vieles verzichten, das sie bisher gewohnt waren. Wie schwer fällt Ihnen das und wie groß ist die Bereitschaft, diese Einschnitte hinzunehmen?
Also ganz ehrlich gesagt finde ich den Unterschied, der da ja auch oft sehr künstlich hervorgehoben wird, nicht so erkennbar zwischen den Generationen. Denn was wir sehen ist, dass Jung und Alt dieselben Sachen vermissen. Also das Zurückfahren der sozialen Kontakte, die Einschränkungen in der Freizeit. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass man es vermisst, dass man irgendwie eine Woche faul am Strand liegen kann oder mit Fremden feiern kann, sondern da hängt ja einfach noch viel mehr dran. Und das Interessante ist aber dennoch, dass eben das anerkannt wird, dass das jetzt gerade nicht mehr so geht wie früher, aber die Bereitschaft und die Umsichtigkeit da ist, bei einem großen Teil eben zu sagen, da müssen wir jetzt durch, wir halten uns jetzt an die Regeln, auch weil es eben um den Schutz anderer und vor allem älterer Menschen geht.
Nun hat ja die Corona-Krise auch die Schulen und den Alltag an den Unis im Frühsommer und im Frühjahr auf den Kopf gestellt. Welche Folgen hat das für die Stimmung unter den jungen Leuten? Lässt das die Angst vor der Zukunft wachsen?
Also nicht so sehr, wie man vielleicht hätte erwarten können. Also etwa ein Drittel der Befragten glaubt zum Beispiel, dass sich ihre Zukunftsaussichten seit Beginn der Pandemie verschlechtert haben. Also hier zeigt sich, dass speziell auch die materielle Unsicherheit stärker wahrgenommen wird. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass auch in Deutschland junge Erwachsene zum Beispiel Probleme haben, Ausbildungsplätze zu finden. Es gibt da auch soziologische Modellrechnungen, die sagen, also in diesem Jahr könnten unter Umständen um die 45.000 Ausbildungsplätze wegfallen. Also dieser nahtlose Übergang, den ja viele über Jahre hatten, ne, Schule, Ausbildung und dann ins Berufsleben, den wird es für einen Anteil junger Leute einfach nicht geben. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, fast 60% finden, dass sich ihre Zukunftsaussichten seit Anfang des Jahres vermutlich nicht grundsätzlich verändert haben. Also das deutet schon darauf hin, dass viele diese ganze Sache hier mit vergleichsweise kühlem Kopf angehen.
Ein großer Teil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen halten die Corona-Einschränkungen also für richtig und zum Teil sogar noch für nicht streng genug. Und das, obwohl junge Leute wegen der Pandemie auf eine Menge verzichten müssen, mitten in der wohl spannendsten Phase ihres Lebens. Damit zahlen sie gerade einen hohen Preis, meint Christoph Prössel in seinem Kommentar.
Jugendliche haben es derzeit schwer. Viele Aktivitäten im Sportverein fallen aus, die Theatergruppe läuft im Notbetrieb. Im Unterricht müssen sie, je nach Bundesland und Klassenstufe, stundenlang mit Mund-Nasen-Schutz sitzen. Die Geburtstagsfeier vom besten Freund fällt eher klein aus. Und wer offen zugibt, dass das gerade echt nervt und Partys wirklich fehlen, der kriegt eine übergebraten in der Stoßrichtung. Das kann jetzt ja wohl nicht das Problem sein. Es gibt Rettungspakete für die Wirtschaft. Die Sorge um die Isolation von Senioren ist, zu Recht, groß. Jeder Berufsverband darf sich laut beschweren. Aber für Jugendliche hat diese Gesellschaft wenig übrig. Gerade junge Menschen brauchen das soziale Leben außerhalb der Familie. Sie orientieren sich, knüpfen Kontakte, müssen sich in einer Welt definieren, die komplex ist, kompetitiv, von Erwachsenen geprägt. Sie brauchen Raum, um sich zu entwickeln. Quarantäne passt da gar nicht, raubt Freiheit. Diese Generation wird gezeichnet sein von der Pandemie. Ganz besonders gravierend sind die Folgen für die, bei denen zu Hause nicht gleichbedeutend ist mit Geborgenheit. Dort, wo Erziehende mit den Jugendlichen im Konflikt stehen, wo Wohnungen viel zu eng sind und wo zu wenig Geld vorhanden ist, um in Krisenzeiten ein Tablet fürs Chatten oder Lernen zu kaufen. Die Armen trifft es härter, wie so oft. Uns muss die schwierige Situation bewusst sein, in der Jugendliche gerade stecken. Sie stehen mehrheitlich hinter den Quarantäne- und Hygienemaßnahmen. Sie erfassen die gesamtgesellschaftliche Dimension der Bedrohung. Diese Jugendlichen wissen, um was es geht. Das ist keine egoistische Partygeneration. Ich erlebe sie als bedacht und vernünftig. Auch ihre Interessen, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse haben eine Berechtigung. Hören wir ihnen zu, geben wir ihnen, was dringend nötig ist, Verständnis, politische Aufmerksamkeit. Wir müssen gemeinsam durch diese Krise kommen.
Der Kommentar im Echo des Tages von Christoph Prössl. Wenn ein Mensch beschließt, sich umzubringen, ist das dann sein gutes Recht oder ist er krank und braucht Hilfe? Das ist nur eine von vielen schwierigen Fragen, über die der Deutsche Ethikrat zurzeit diskutiert. Angestoßen hat diese Diskussion das Bundesverfassungsgericht mit einem sehr weitreichenden Urteil. Anfang des Jahres hatten die Karlsruher Richter nämlich entschieden, dass das bis dahin geltende Verbot von organisierter Sterbehilfe nicht mit dem Recht auf Selbstbestimmung vereinbar ist. Heute hat der Ethikrat öffentlich darüber beraten und Claudia Plass hat zugehört.
Wir sprechen heute über ein uraltes und zugleich hochaktuelles Thema, sagte die Vorsitzende des Ethikrates Alena Büchs zu Beginn der Sitzung. Fragen zur Selbsttötung würden seit der Antike debattiert. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar dieses Jahres, das das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung für verfassungswidrig erklärt habe, seien die Fragen zugleich hochaktuell.
Die einen sehen in diesem Urteil eine wichtige Bestärkung persönlicher Selbstbestimmung auch oder gerade in Fragen des eigenen Sterbens. Kritiker befürchten, dass es zu einer Vernachlässigung des Lebensschutzes kommen könnte, weil der Selbsttötungswille nicht immer auf einer wirklich freien Entscheidung beruhe.
Mediziner, Juristen, Theologen und Philosophen diskutierten grundsätzliche Fragen. Im Fokus dabei, unter welchen Voraussetzungen gilt ein Suizid als frei verantwortlich? Andreas Kruse, Leiter des Instituts für Gerontologie der Uni Heidelberg, betonte, bei allen Überlegungen müsse immer wieder betont werden, dass der Mensch ein bezogenes Wesen sei und ohne soziale Beziehungen, ohne Sorgebeziehungen, wie er sagt, nicht leben könne.
Jeder Suizid hat in irgendeiner Form auch etwas mit Isolation zu tun.
Gerade ältere Menschen hätten oftmals die Befürchtung, nicht mehr gebraucht zu werden.
Es gibt nicht wenige Medizinerinnen und Mediziner im Kontext von Palliativversorgung, die sagen, vielfach ist es gar nicht das Krankheitsgeschehen, sondern vielfach sind es die Antworten, die aus der sozialen Umwelt genommen, gegeben werden und die dem Schwerkranken vielleicht signalisieren, zumindest interpretiert er das so, dass er nur noch eine Last ist.
Auch soziale Notlagen wie Arbeitslosigkeit müssen nach Ansicht von Kruse in der Debatte in den Blick genommen werden. Auch die Situation von Menschen mit Demenzerkrankung. Ist die Selbsttötung moralisch erlaubt? Diese Frage stellte Karl Friedrich Gethmann zur Debatte, Professor für Wissenschaftsethik an der Uni Siegen. Ein Problem seiner Ansicht nach, die Beschränkung der ethischen Beurteilungen auf den Suizidwunsch des Leidenden, zum Beispiel sterbenskranken Menschen. Gethmann warnte vor einer, wie er sagt, Pathologisierung des Suizids.
Palliativmedizinische Maßnahmen gehören in den Kontext des sterbenskranken Menschen. Nicht alle sterbenskranken Menschen wollen palliativmedizinische Maßnahmen. Nicht alle sterbenskranken Menschen sind suizidgefährdet. Und auf der anderen Seite, auch der sterbenskranke Mensch kann voll souveräne Handlungen vollziehen.
Vor der Grundsatzdebatte hatte die Ethikratsvorsitzende Büchs betont, bei der Frage der Suizidhilfe müsse der Blick auch mehr auf die Mediziner gelenkt werden. Die Ärzteschaft sei bei dem Thema gespalten. Das zeigten Studien, sagte sie im Morgenmagazin von ARD und ZDF.
Es gibt die einen, die sagen, das kann Teil unserer Begleitung am Lebensende sein. Andere sagen, das widerspricht dem ärztlichen Ethos. Das ist eine der Diskussionen, die wir auch führen werden und führen müssen, und zwar nicht nur im Ethikrat, sondern auch in der Gesellschaft, in der Bevölkerung und natürlich in der Ärzteschaft.
Empfehlungen hat der Ethikrat heute nicht abgegeben. Mit den grundsätzlichen Überlegungen will er nach Angaben von Büchs ethische Debatten anstoßen, auch vorbereiten auf eventuelle gesetzgeberische Verfahren nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Eine neue gesetzliche Regelung zur Suizidhilfe ist aber noch nicht in Sicht. Im Dezember will der Ethikrat erneut über das Thema debattieren.
Das Jahr 2050, das ist gefühlt noch eine Ewigkeit hin. Aber zur Erinnerung, es ist genauso weit entfernt wie 1990. Und das fühlt sich dann doch schon wieder wesentlich näher an. Vor diesem Hintergrund klingt es ein bisschen wie Science Fiction, wenn die Bundesregierung sagt, dass Deutschland im Jahr 2050, also in 30 Jahren, weitgehend klimaneutral sein soll. Will heißen, dass Deutschland dann eben nicht mehr abertausende Tonnen des klimaschädlichen Kohlendioxids in die Luft pustet, sondern dass am Ende eine Art Nullsummenspiel stehen wird. Ob und wie das funktionieren könnte, haben Experten der Denkfabrik Agora Energie und Verkehrswende sowie die Stiftung Klimaneutralität durchgespielt. Ich habe darüber mit Marcel Heberlein aus dem Hauptstadtstudio gesprochen. Zunächst mal zur Einordnung. Wer steckt hinter dieser Denkfabrik?
Es sind zwei Organisationen, die da dahinter stehen, zwei Stiftungen, die Mercator-Stiftung und die Europäische Klimastiftung. Agora forscht zu Umwelt- und Klimafragen und will damit die Politik beraten. Und die Mitarbeiter von Agora sind auch aus dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis. Der Gründungsdirektor von Agora, der war später dann Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, und der jetzige Chef, der war vorher mal im Umweltministerium ein hohes Tier. Also diese Schnittstelle bespielen die.
Also eine enge Verbindung zur Politik. Nun ist ja in Sachen Klimaschutz schon sehr viel passiert. Schauen wir mal auf die Energiewende. In diesem Jahr zum Beispiel, da war die Windkraft erstmals der wichtigste Energieträger vor allen anderen. Reicht das aus oder muss da noch viel mehr passieren?
Aus Sicht der Studie muss da viel mehr passieren. Es braucht mehr erneuerbare Energien und die müssen schneller ausgebaut werden. Also viel mehr Windräder, viel mehr Solaranlagen, und zwar schnell. Das ist entscheidend, um wirklich 2050 klimaneutral zu werden, sagt die Studie, weil sie beschreibt ein Szenario, in dem wir viel mehr Strom erstmal brauchen in Zukunft. Wir heizen dann zum Beispiel mit Strom, wir fahren mit Strom, Stichwort E-Autos. Aber dieser ganze Strom, der darf halt nicht länger aus Gas oder Kohle kommen, denn dabei wird ja CO2 in die Luft geblasen, sondern der Strom muss aus Erneuerbaren kommen. Und der Kohleausstieg zum Beispiel, der muss im Gegenzug sehr viel schneller gehen, sagt die Studie. Sehr viel schneller als jetzt geplant. Eigentlich bis 2038, sagt die deutsche Politik ja bisher. Aber die Studie meint, bis 2030 sollte das schon fertig sein.
Einer der größten Verursacher von Treibhausgasen ist ja der Verkehr. Da sind viele Verbraucher ja auch direkt betroffen. Müssen die sich an den Gedanken gewöhnen, dass Mobilität in Zukunft ja ganz anders aussehen wird? Womöglich sogar ohne das eigene Auto?
Naja, so ganz Abschied nehmen vom eigenen Auto, das glaube ich nicht. Also das Szenario sieht einfach vor, dass die allermeisten auf ein E-Auto umsteigen werden. Aber gerade in Städten, da wird man auch in Zukunft sehr viel mehr mit Bus und Bahn und Fahrrad unterwegs sein müssen, wenn Deutschland irgendwann mal klimaneutral sein will. Das eigene Auto, das braucht man da vielleicht nicht unbedingt in einer großen Stadt wie Berlin oder Hamburg. Und bei langen Strecken, da kann man sich ja immer noch ein E-Auto mieten zum Beispiel.
Bund und Länder haben ja auch schon sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Wasserstofftechnologie voranzutreiben. Wasserstoff ist das neue Öl, hat zum Beispiel Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann gesagt. Wie sehen das die Forscher? Sind wir da auf dem richtigen Weg?
Ja, der Gründungsdirektor von Agora, Herr Barker, hat heute gesagt, Wasserstoff ist der neue Champagner. Also damit wollte er sagen, wenn man Wasserstoff herstellt und bis man den am Ende nutzen kann, da geht sehr, sehr viel verloren. Der Wirkungsgrad ist relativ gering und deshalb ist das Ganze sehr, sehr teuer. Deshalb sollte man ihn nur dort einsetzen, wo es wirklich keine guten Alternativen gibt. Also nicht unbedingt mit Wasserstoff das eigene Auto betreiben, sondern Wasserstoff in der Industrie einsetzen, zum Beispiel bei der Stahlproduktion.
Viele dürften die Sorge haben, dass mit dem Klimaschutz oder der Klimaneutralität auch alles sehr viel teurer werden dürfte. Wie würde die Rechnung am Ende aussehen? Können wir uns das überhaupt leisten?
Na, im besten Fall wird das nicht teurer am Ende, denn man könnte ja vor allem die Technik ersetzen. So ist es zum Beispiel in der Studie beschrieben, die Technik, die eh raus muss, also alte Ölheizungen zum Beispiel. Und dann würde man grünen Strom wahrscheinlich auch billiger machen, als er jetzt ist. Und es müsste wahrscheinlich auch vom Staat eine Förderung geben für neue grüne Technik, also zum Beispiel für diejenigen, die ihre alte Ölheizung raushauen und eine neue Wärmepumpe einbauen.
Das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das erste TV-Duell zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden vor ein paar Wochen, das war ja mehr Polit-Entertainment als inhaltliche Debatte. Da wurde sich gegenseitig ins Wort gefallen oder sogar beschimpft. Die Folge, wenn heute Nacht Trump auf eine Frage antwortet, dann wird Bidens Mikrofon ausgeschaltet und umgekehrt, zumindest zeitweise. Claudia Sarre in Washington, was bewegt die Amerikaner vor diesem zweiten TV-Duell denn mehr? Die Frage, ob es wieder so ein Hauen und Stechen wird wie beim letzten Mal oder wollen sie eher was Inhaltliches hören?
Ja, da kommt es natürlich drauf an, wen man fragt, ob man den politisch interessierten Zuschauer fragt oder eher den, der gerne Unterhaltung geboten haben möchte. Und ich vermute, die meisten hier in den USA, denen wird es darum gehen, zu sehen, ob es wieder so ein Hauen und Stechen geben wird. Und Sie haben es ja gerade schon erwähnt, diese Neuerung dieser Stummschalttaste wird hoffentlich auch dafür sorgen, dass es etwas zivilisierter abgehen wird, wie beim letzten Mal. Allerdings muss man auch sagen, diese Stummtaste wird ja nur gedrückt, wenn die 2 Minuten Redezeit haben. Danach heißt es ja dann Manege frei. Und ich vermute, dass es dann wieder ein Hauen und Stechen geben wird.
Nun haben wir ja schon gehört in den vergangenen Wochen, dass die TV-Duelle gar keinen so großen Einfluss auf die Wählerentscheidung haben, wie gerne angenommen wird. Gilt das auch für das letzte TV-Duell oder hat das doch Auswirkungen auf die Stimmung gehabt?
Ein bisschen vielleicht. Man muss dazu sagen, dass nach diesem ersten TV-Duell, als Trump da in Hochform aufgelaufen ist und Biden ungefähr 77 Mal, es wurde tatsächlich gezählt, unterbrochen hat. Danach kam ja auch noch die Corona-Infektion von Trump dazu und die Tatsache, dass er dann das zweite TV-Duell, das ja dann nur noch virtuell stattfinden sollte, einfach mal so abgesagt hat. Also das Ganze, diese ganze Gemengelage hat tatsächlich etwas verändert hier in der Stimmung, würde ich sagen. Es hat natürlich auch gezeigt, dass Trump die Lage, also jetzt die Corona-Krise, überhaupt nicht im Griff hat, dass er ja auch selbst gar nicht besonders vorsichtig offensichtlich mit Corona umgeht und insbesondere jetzt, wo auch die Corona-Infektionszahlen hier in den USA dramatisch steigen, denke ich mal, hat das doch den einen oder anderen Wähler zumindest nachdenklich gestimmt.
Kann man schon eine Prognose abgeben, welche Strategie Trump fahren wird oder im anderen Fall dann Biden?
Ja, also ich nehme an, dass Trump auf jeden Fall auf diese Korruptionsvorwürfe der Biden-Familie wieder eingehen wird. Das ist sozusagen sein großes Trumpf. Das wird auch hier in den konservativen Medien schon seit Tagen hochgejubelt. Es geht ja darum, dass jetzt E-Mails angeblich aufgetaucht sind, die Hunter Biden, den Sohn von Joe Biden, diskreditieren und ihm geschäftliche Beziehungen, zum Beispiel in die Ukraine, unterstellen, bei denen er von seinem Vater profitiert hat. Und da haben ja auch die Republikaner jetzt schon gesagt, sie wollen diese Korruptionsvorwürfe vom Senat und auch vom Repräsentantenhaus jetzt offiziell untersuchen lassen. Also das ist sozusagen das Pfund, mit dem Trump jetzt wuchert. Und Biden wird natürlich, also wie wir es auch beim letzten Mal schon gesehen haben, wieder mit dem katastrophalen Corona-Krisenmanagement des Präsidenten punkten. Da hat er natürlich auch alle Vorteile auf seiner Seite, denn wie gesagt, die Situation im Moment hier ist dramatisch und es wird vermutlich noch dramatischer werden.
Danke, Claudia Sarre in Washington. Seit mittlerweile 11 Wochen protestieren in Belarus teils zehntausende Menschen gegen Präsident Lukaschenko. Sie werfen dem langjährigen Machthaber Betrug bei der Präsidentschaftswahl Anfang August vor und fordern seinen Rückzug und Neuwahlen. Lukaschenkos Machtapparat aber geht hart gegen die Demonstranten vor. Von tausenden Festnahmen ist die Rede, auch von Misshandlungen. Und etliche Vertreter der Opposition sind mittlerweile ins Ausland geflohen oder vertrieben worden. Das EU-Parlament setzt jetzt ein symbolisches, aber ein ziemlich deutliches Zeichen und verleiht den Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte in diesem Jahr an die Opposition in Belarus. Astrid Korall berichtet aus Brüssel.
Es ist nicht allzu lange her, dass die belarussische Oppositionelle Wola Kowalkowa in Brüssel war und dort eine Botschaft an die EU richtete. Es sei wichtig, unterdrückten Menschen in ihrem Heimatland zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Heute nun setzte das Europäische Parlament ein deutliches Zeichen der Unterstützung, indem es der belarussischen Opposition den renommierten Sacharow-Preis für geistige Freiheit verleiht. Stellvertretend geht der an den Koordinierungsrat, um Frauen wie Wola Kowalkowa und Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja sowie Persönlichkeiten aus Politik und Zivilgesellschaft, wie Parlamentspräsident David Sassoli erklärte.
Ich möchte den Vertretern der belarussischen Opposition gratulieren für ihren Mut, ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Entschlossenheit. Sie verkörpern tagtäglich die Verteidigung der Meinungs- und der Redefreiheit. Und das ist es, wofür sich dieser Preis einsetzt.
Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl Anfang August demonstrieren Menschen in Belarus friedlich gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Und das trotz der Gewalt der Sicherheitskräfte. Sassoli nannte sie starke Menschen, die einem sehr mächtigen Gegner gegenüberstünden. Aber sie hätten etwas auf ihrer Seite, das mit roher Gewalt niemals besiegt werden könne. Und das sei die Wahrheit.
Sie sostiene qualcosa che la violenza non potrà mai sconfiggere, cioè la verità.
Und dann appellierte Sassoli noch an die Opposition, sie solle stark bleiben, nicht aufgeben. Die EU stehe an ihrer Seite.
Continuate ad essere forti, a non rinunciare alle vostre battaglie, noi saremo al vostro fianco.
Dass die belarussische Opposition den Sacharow-Preis erhält, hat viele gefreut. Die Preisträger selbst natürlich. Svetlana Tichanowskaja sprach auf Twitter von einer großen Ehre für alle Belarussen. Für die deutsche Bundesregierung schrieb Sprecher Steffen Seibert, die Verleihung sei ein starkes Zeichen der Solidarität. Und der Europaabgeordnete Michael Gahler von der CDU sagte, das sei ein richtiges Signal zur richtigen Zeit. Der Preis würdige das friedliche Engagement hunderttausender belarussischer Bürger.
Die sich für freie und faire Wahlen einsetzen, die einen Dialog bewirken wollen mit dem Regime, um zu einer Neuwahl zu kommen und die dafür stehen, dass dieses Land und dieses Volk in Umständen leben können, die im 21. Jahrhundert in Europa selbstverständlich sein sollten.
Für den Sacharow-Preis hatten die Grünen im Europaparlament Umweltaktivisten aus Honduras nominiert. Dennoch betonte die Abgeordnete Viola von Kramon, auch ihre Fraktion freue sich nun sehr über die Auszeichnung der belarussischen Opposition. Die sei hoch verdient.
Hoffentlich dient der Preis dafür, dass sie ihrem Ziel näher kommen und dass wir bald eine demokratische Regierung in Belarus sehen.
Ganz offiziell verliehen wird der Sacharow-Preis am 16. Dezember. Bei einer Feier im Plenarsaal des Parlaments.
Wenn jemand homosexuell ist und Gott sucht und guten Willens ist, wer bin ich, über ihn zu richten? Das ist ein Satz, den Papst Franziskus schon 2013 gesagt hat und der damals für viele Schlagzeilen und für Diskussionen in der katholischen Kirche gesorgt hat. Jetzt hat Franziskus die Diskussion über den Umgang der Kirche mit schwulen und lesbischen Paaren noch einmal angeheizt. Auslöser ist eine Äußerung in einem Dokumentarfilm über den Papst.
Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu sein. Sie sind Kinder Gottes und dürfen nicht aus dieser Familie ausgeschlossen werden. Was wir brauchen, ist ein Gesetz für zivile Partnerschaften. Und sie haben das Recht, durch dieses Gesetz geschützt zu werden. Noch die Vorgänger dieses Papstes haben versucht, jede Form der Legalisierung homosexueller Partnerschaften zu verhindern. Katholische Politiker wurden aufgefordert, dagegen vorzugehen. In einigen Ländern demonstrierte die katholische Kirche gegen entsprechende Gesetzesvorhaben. Und bis heute haben viele katholische Bischöfe keinen Frieden gemacht mit den eingetragenen oder zivilen Partnerschaften, sagt der US-amerikanische Jesuit James Martin, der sich für die Rechte homosexueller Katholiken einsetzt. Martin in einem Interview mit dem Sender CNN. Es gibt Bischöfe in den USA oder in Polen, die darin eine Bedrohung für die Ehe sehen. Und jetzt unterstützt der Papst solche Partnerschaften. Da müssen manche umdenken. Schwule und lesbische Menschen können sich nun in der katholischen Kirche mehr willkommen fühlen. Was Franziskus weiterhin ablehnt, ist die Homo-Ehe bzw. die Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Das Sakrament der Ehe ist nach katholischem Verständnis Mann und Frau vorbehalten. Das sieht auch Thomas Schüller, Kirchenrechtsprofessor an der Universität Münster, so. Reformbedarf sieht Schüller allerdings in der katholischen Morallehre. Die definiert gelebte Homosexualität nach wie vor als Sünde.
Es wäre jetzt Konsequenz, nachdem er diese Tür öffnet, dass er auch diese Lehre im Katechismus ändert. Denn wie kann man dauerhafte rechtliche Beziehungen gutheißen, wenn man aber gleichzeitig die in diesen Beziehungen gelebte Sexualität weiterhin als schwere Sünde geißelt?
In der katholischen Kirche in Deutschland wird gerade diskutiert, ob homosexuelle Paare auch den kirchlichen Segen erhalten sollen. Wenn, dann finden solche Feiern bislang nicht öffentlich statt. Auch hier dominiert die Sorge vor einer Verwechslung mit der kirchlichen Trauung. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Mark Frings, erhofft sich nun eine innerkirchliche Klärung. Er fordert offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare.
Die Liebe zweier Menschen sollte gefeiert werden und da sehe ich keinen Unterschied zwischen homo- und heterosexuellen Paaren. Ich würde es sehr begrüßen, wenn Bischöfe die Äußerungen des Papstes jetzt aufgreifen und sie in die innerkirchlichen Entscheidungsprozesse überführen.
Eine Gruppe deutscher Bischöfe arbeitet bereits an einem Segensritus für gleichgeschlechtliche Paare. Die Vorlage für eine solche Feier soll, so sagt Thomas Schüller im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, im kommenden Jahr veröffentlicht werden.
Tilman Kleinjung berichtete aus Rom. Und das war's mit dem Echo des Tages an diesem Donnerstag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Latz.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.